Moin moin und herzlich willkommen zu Episode 5 von HSV, meine Frau! Auch heute mit dabei natürlich Kai.
Moin moin!
Bones ist am Start und für die moin. Infos verantwortlich und Gato hat schon das Handy hier raus.
Moin moin!
Gutes Stichwort, wir haben nämlich jetzt auch einen Instagram- und Facebook-Account. HSV, meine Frau, fügt uns gerne mal hinzu. Gibt viel sinnlosen Content. Mein Name ist Stübi und
die sexuelle Aktivität hängt ein Stück weit auch davon ab, wie der HSV gespielt hat. Stimmt das?
Das hat er mal gesagt gehabt. Ja, ich habe ihn das auch abgekauft, weil er gesagt hatte, pro Tor, was HSV schießt, gibt's einmal Sex. Pro
Das wäre ja soweit ganz gut, käme jetzt nicht das Aber.
Ja, und wenn Gegentor wird das wieder abgezogen und
also ordentlich reinhauen im Trainingslager. Ja, wir haben so ein paar Infos aus dem Trainingslager, über die wir gerne später noch sprechen und dann. Oh, klingelt's an der Tür. Kai, mach's einmal auf.
Ja, was ist da denn los?
Kai, einmal. Guck mal hier. Ja, komm rein. Thomas Helmer ist da. Moin Thomas.
Moin.
Was machst du hier?
Frag mich auch gerade.
Alles klar, schlechtes Wetter, deine Haare sind ganz nass.
Ja,
aber
richtig.
Du kommst hier unter gerne.
Ja, und vielen Dank nochmal. Ich habe gerade gehört, wenn man Fan vom HSV ist, wird es mit dem Sex ein bisschen schwierig, ne? Kann
das sein? Ich habe nächste Saison.
Ab nächster Saison geht's ja steil aufwärts, aber da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Thomas, Europameister, Deutscher Meister, Champions League auch gewonnen?
Nein.
Warst du 97 nicht bei Dortmund?
Nein.
Sondern da bei Bayern?
Ja.
Wie
99 Bones, verloren.
Bones ist schon heiß.
Frag die Jungs doch da, die wissen doch alles. Da, Mensch.
Oh, 99 gegen Manchester dabei. Gut, aber ich habe gedacht, um dich nochmal ein bisschen besser zu kennenzulernen, haben wir so einen kleinen Steckbrief vorbereitet, Thomas. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Also wir fangen einfach an mit Vor-, Zu- und gegebenenfalls Mittelname.
Thomas.
Ah, okay, alles
doch,
klar.
Helmer. Doch,
ah, richtig. Spitzname.
Geburtsort. Ich dachte, der Mittelname. Nee, hey, Entschuldigung. Herford.
Alter?
Geht dich nichts an.
Familienstand?
Verheiratet.
Bester Trainer, den ich je hatte?
Trapattoni.
Krasseste Halbzeitansprache?
Uli Hoeneß.
Bester Mitspieler?
Lothar Matthäus.
Bester Mitspieler am Glas? Lothar Matthäus.
Mario.
Basler? Talent oder Fleiß?
Glück.
4-4-2 oder 4-5-1 oder Libero?
Ist mir scheißegal.
Trainerliebling oder Chaot?
Nein, immer widersprochen.
Tuchel oder Hitzfeld?
Nee, Ottmar hat mich nicht eingewechselt. Tuchel.
Flach hinten raus oder hoch und weit bringt Sicherheit?
Genau, hoch und weit.
Quer ist mehr oder steil ist geil?
Steil ist geil.
Die beste Feier gab es nach diesem Spiel.
Immer die verlorenen
Dinger. Oh, und Lieblingsverein außer denen, bei denen ich aktiv war. Jetzt komm!
Arminia Bielefeld.
Was? Das war die Chance, HSV zu sagen. Thomas, du wohnst in Hamburg.
Ja.
Musst doch eine gewisse Sympathie zum HSV auch haben,
oder?
Auch.
Wenn ich kann, gehe ich gerne ins Stadion, weil das Stadion auch schön finde, einfach. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch mal wie alle Hamburger, die in der Stadt leben, einfach optimistisch. Na, jetzt geht's wieder los und wir erwarten wieder, ne, eine etwas bessere Saison.
Warum spielt denn der HSV in diesem Jahr eine bessere Saison? Was sind die Aspekte, die dich optimistisch stimmen?
Jo, dass ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, das finde ich schon mal wichtig. spielerisch weiß ich noch nicht so richtig. Bobby Wood, ja, verlängert, hat aber... Das darf man nicht unterschätzen, er hat nur 4 Tore gemacht. Also alle sagen, super Stürmer. Ich glaube, der kann noch mehr. Also auf den würde ich schon setzen, da kann man was rauskitzeln. Ich finde die Offensive schon auch auf den Außen sehr, sehr, sehr gut. Da kann man was draus machen. Und mit Papa, ich hoffe, er macht nicht nur von den 34 Spielen nur 15. Wenn er das schafft, so als Typ, überragend, überragend.
Letzten Donnerstag gab es nochmal die letzte öffentliche Trainingseinheit vor dem Trainingslager. Da kriegt man jetzt nicht so viel mit, was da passiert. Aber zum Glück haben wir Spione. Zum Beispiel HSV, meine Frau, Hörer. Leon, du bist ein Fan der ersten Folge, ne?
Ja, klar.
Du warst beim Training am Donnerstag, bevor die Jungs jetzt ins Trainingslager nach Österreich gecruised sind. Was ist dir aufgefallen? Fass mal kurz zusammen.
Ja, also Gisso hat relativ viel taktisch trainiert. Er hat mit seiner Taktiktafel ein bisschen rumhantiert. Nachdem sie auch erstmal zum Training bestimmt 20, 30 Minuten zu spät waren, weil sie noch Videoanalyse nach dem Spiel gegen Holstein Kiel gemacht haben, was da nicht so gut war, kann man ja sagen. Ja. Dann hat er ziemlich viel taktisch trainiert, was aber aufgefallen ist, dass irgendwie, dass man nicht das Gefühl hatte, dass alle so richtig wollten. Also irgendwie war so ein bisschen Lustlosigkeit da.
Wie hat sich das geäußert? Also haben so ein paar dann im Hintergrund in der zweiten Reihe so ein bisschen rumgedaddelt oder?
Naja, nicht so, aber man hatte nicht das Gefühl, dass sich jemand wirklich zeigen wollte oder so wirklich, dass wirklich was? die Anweisungen durchgeführt wurden. Gisdol war, glaube ich, auch ziemlich unzufrieden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er zufrieden war mit dem Training. Ja, die haben auch so Übungen gemacht, die ich selber nicht so ganz verstanden habe. Da haben die so zwei Maßbänder gehabt in der Mitte. Die wollten wahrscheinlich so ein bisschen verschieben üben. Ja, hat auch nicht so ganz geklappt. Also Lasogga ganz schwach, muss ich leider sagen. Also der hat ganz schön viele Fehlpässe gespielt. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit, die da drin ist. Ja, aber am wichtigsten, glaube ich, ist das erste Spiel gegen Augsburg. Wenn du das gewinnst, kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Saison wird. Verlierst du das und die Stimmung ist gleich wieder schlecht, dann wird das ganz, ganz schwierig wieder.
Und der Helm-Peter getroffen beim Training auch, oder habt ihr kurz geschnackt?
Ja, Helm-Peter habe ich auch. Ich habe leider mein größtes Problem, weil ich habe Hallo gesagt und Dann hat er sich gleich zu uns gestellt und hat das von voll gedeckt, kann man fast so sagen.
Ja, schon macht er das echt, oder was? Das ist
ja, das macht er echt, da muss man hinfahren und muss man einfach Hallo sagen. Dann sagt er sofort was.
Das heißt, ihm ist egal, ob da eine Kamera ist oder nicht, der legt dann so los, ne?
Ja, also wirklich so wie im Fernsehen, legt er dann los und dann hat er dir gleich erzählt, wie das ist mit Abstieg und was weiß ich und dass der Holpi, der kann doch nur konditionell was und bla und wie. Also es ging wirklich gleich richtig ab, obwohl ich nur Hallo gesagt habe. Also der dachte gleich, wir sind Best Friends. Und, ja.
Geil. Leon, schön, dass du unser erster Telefongast warst bei HSV Meine Frau.
Ja, ich melde mich irgendwann mal wieder bei euch und dann vielleicht darf ich ja nochmal in die Sendung kommen.
Unbedingt, wir freuen uns. Hau rein, Leon.
Jo, super. Ciao.
Leon, sensationell.
Was hat euch jetzt noch beschäftigt in der News-Woche, die Jungs sind im Trainingslager? Gato, was waren da so jetzt die vorrangigen Themen in den ersten Tagen?
Vorrangiges Thema war Taktik im zweiten Trainingslager. Das erste Trainingslager war ja ganz klar Athletik.
In Rodenburg, erstes Trainingslager, richtig. Jetzt sind sie, wie heißt das nochmal?
An der Wümme.
Ach, an der Wümme, ja.
Oder?
Richtig. Ja,
da will kein Mensch.
Gut. Und da geht es halt um Taktik. Die Ecken werden beispielsweise zum Beispiel abgeschnitten, sodass die Spieler nicht in die Ecken laufen können, sondern frühzeitig ins Zentrum ziehen müssen. Und unter anderem wird das schnelle Umschalten.
Das musst du nochmal erklären. Kai, du kennst die Übung, glaube ich, auch vom Hockey früher noch. Was hat das mit dem Eckenabschneiden auf sich?
Ja, also man muss jetzt fairerweise sagen, Hockey ist nicht ganz Fußball, ne? Das sind schon Unterschiede.
Aber Peters hängt da ja auch rum.
Genau, also es sind so die Ansätze, dass man halt gesagt hat, immer den Weg nach innen, dahin, wo es gefährlich wird, finden, relativ früh. Dann auch das schnelle Umschaltspiel. Ich glaube, das liebt Gisdol auch noch aus Hoffenheimer Zeiten, hat man das schon gesehen, dass er da gesagt hat, bloß schnell umschalten, dass die Spieler im Kopf halt merken, dass sie da schneller werden, dass man das auch antrainieren kann in Form von Spielform ohne Mittelfeld, dass man sozusagen zwei große Schusskreise hat. Direkt nach Torabschluss wird da der Spielaufbau wieder betrieben und dann auch sofort der Abschluss gesucht. Also das hat man jetzt gesehen auch im Training und das geht da wie immer akribisch an, der Gisdol.
Thomas, hat dein Lieblingstrainer, wie du vorhin gesagt hast, Giovanni Trapattoni, früher auch die Ecken abgeschnitten und von schnellem Umschaltspiel gesprochen, oder wie lief das da ab?
Nee, deswegen, ich mochte ihn deswegen, weil er natürlich erstmal auf Waldläufe überhaupt nicht stand. Ne?
Ja.
Ich finde das ja ätzend, ne? In meinem Wald rumzulaufen. und er hat uns nur zwei, drei wichtige Sachen beigebracht. Er sagte mal, die kleine Situationen entscheiden das Spiel. Also meinte Ecken, Freistöße, Standardsituationen, auch Einwürfe. Das hat er dann geübt wie ein Bekloppter. Und wir haben gedacht, hey, wir stehen immer nur auf dem Platz. Er hat einen Einwurf geübt. Also, noch ein gutes Beispiel. Darf ich noch kurz?
Unbedingt.
Ja. Ne? Carsten Janke, Alexander Zickler. Kennt ihr vielleicht auch noch vom Namen her? Ne? Die beiden auch. Ne? Mit links konnten die gar nichts. Ne? So, gar nichts. Ne? Und Trapattoni jedes Mal nach dem Training eine Stunde hat er denen die Bälle auf den linken Fuß geworfen. Ne? Dann haben sie darüber geschossen. Trapp immer hinterher, den Ball wieder aufgesammelt. Aber irgendwann konnten die zumindest damit einen Pass spielen und sind Nationalspieler geworden. Ich glaube, durch Trapattoni.
Hat das Trapattoni selbst gemacht tatsächlich? Also da gab es auch noch nicht mit dritter, vierter Assistent, sondern alles selbst gemacht?
Er selbst.
Wahnsinn.
Und stundenlang.
Da sieht man mal, also was du ja letztendlich sagst, ist, dass dann lieber weniger Trainingsinhalte dafür intensiver, wahrscheinlich effektiver sind, zumindest aus deiner Erfahrung, so eine Überfrachtung von neuen Begriffen und wahnsinnig vielen verrückten Philosophien.
Finde ich auch, und bemerkenswert finde ich auch, dass du ja heutzutage in den Mannschaften irgendwie aus 10 verschiedenen Ländern auch 8 verschiedene Sprachen hast. Absolut. Und ich frage mich immer, wie kriegt es ein Trainer eigentlich hin, auch vor allem in der Halbzeit, wo die Zeit begrenzt ist, irgendwas großartig umzustellen, wenn ihn die Hälfte der Mannschaft von der Sprache her gar nicht versteht.
Gutes Stichwort können wir ja ganz kurz mal einbringen, dass zum Beispiel Gisdol darauf jetzt großen Wert legt, dass alle Deutsch sprechen, hat zum Beispiel den brasilianischen Dolmetscher, der hat so einen lustigen Namen, Edson Müller heißt er, glaube ich, oder so.
typischer Brasilianer.
hat er zu Hause gelassen und die beiden Brasilianer, Dos Santos und, nee, Entschuldigung, Douglas Santos heißt er einfach nur, Dougie wird er nur genannt, und Wallace müssen jetzt auf Deutsch kommunizieren. Und Gato, wie funktioniert das?
Für die beiden läuft es ganz okay, obwohl für Santos läuft es deutlich besser. Der ist auch schon ein halbes Jahr länger im Verein und in Deutschland. Meiner Meinung nach genau die richtige Geschichte, um so ein bisschen Druck auf die Geschichte zu bringen, dass sie sich nicht nur auf den Dolmetscher verlassen, sondern dass man auch mal wirklich sprechen muss, aktiv. Und ich glaube, das tut ihnen ganz gut.
Ja, Santos soll ein cleverer Typ sein, kann schon auch WhatsApp-Nachrichten auf Deutsch schreiben, kann da richtig schon ein paar witzige Sachen schreiben. Wallace, wie gesagt, noch ein bisschen steif. Aber ja, das wird schon alles. Deswegen Sprache auch ganz wichtiges Thema. Wie war immer so eine klassische Frage, wenn man so einen ehemaligen Nationalspieler hat, wie war das bei euch damals?
Ich hatte mal, wie hieß er denn? Adolfo Valencia. Kennst du ihn noch?
Klar.
Ja. Kolumbien, ne?
Genau.
Leck. Also, Entschuldigung. Aber echt, ne? Sagte immer zu mir als einziges, weil ich hatte mal in der Schule Spanisch, 2,5 Jahre. Ne? Aber das ist ja lange her. Er sagte mal, Thomas, mucho dolores. Okay. Ich habe verstanden, er hatte Schmerzen.
Ja, klar.
Zeigte dann auf sein Knie. Aber er konnte mit keinem sprechen. Also es war grausam. Also für ihn meine ich jetzt, ne? Für ihn echt eine Katastrophe. Ich hatte jetzt aber jetzt im Flieger, als ich aus Mexiko gekommen bin, Carlos, neuer Spieler von Eintracht Frankfurt, keine Ahnung, der mit Fabian zusammenspielt. Und er sagte, Fabian hätte jetzt in 8 Monaten wirklich durch einen Deutschlehrer, könnte er relativ gut Deutsch sprechen. Und der Carlos war total beeindruckt. Der hat jetzt vor einem Monat unterschrieben und sagt, ich bin mal gespannt, ob ich das auch hinkriege. Also
Pizarro und Elber zum Beispiel, ja, erfolgreichste ausländische Torschützen, sprechen ja perfekt Deutsch und sind ja auch super witzig. Also es ist ja auch kein Zufall, glaube ich.
Ja, Giovanni war ja auch schon in Zürich vorher bei Grasshoppers.
Ja.
Und so. Also ja, der war klar, der konnte sich immer gut verständigen. Und Pizza sowieso. Also das sind natürlich Typen. Aber das waren auch zwei richtig, wenn ich sagen darf, richtig geile Stürmer, muss man ehrlich sagen. Mhm. Perfekt.
Boah. Und trotzdem hast du auf deinem Steckbrief gesagt, Lothar Matthäus, der beste Mitspieler, den du jemals hattest.
Ja.
Warum?
Ich kenne keinen, der einen 40-Meter-Pass so gespielt hat. Und ich habe immer gesagt, Mehmet Scholl wollte immer die Ecken schießen, ne, bei Bayern. Habe ich gesagt, nee, Mehmet, das geht nicht. Du triffst mich nie. Und bei Lothar wusste ich. Und Lothar hat immer meinen Kopf getroffen. Also mit Lothar habe ich immer die Tore gemacht, aber mit Mehmet ging es nicht.
Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Und zwar, hast du noch ein paar Stories, ein paar Anekdoten aus der Kabine?
Wie soll ich dir die Bayern-Kabine beschreiben?
Erzähl mal, Olli.
Ja, pass auf, neben mir
viele
Lothar.
Starke Charaktere.
Rechts, glaube ich, links Stefan Effenberg, Olli Kahn gegenüber, Mehmet Scholl, Mario Basler. Aber Andi so Herzog, Sforza, was wollt ihr noch wissen?
Ja, das klingt schon mal gut, aber hatte da einer irgendwelche Motivationsansprachen? Gibt es sowas überhaupt, dass da einer sich auch nochmal hinstellt, ein Spieler, und dem das nicht egal ist und der dann sagt, Jungs.
Viele sagen ja, Stefan Effenberg war jetzt so, der das immer vorangetrieben hat. Hat er auch zum Teil, ne? Er hat ja auch Leute, die für ihn gelaufen sind, ne? Weil er irgendwann nicht mehr konnte nach 60 Minuten. Das war einfach so. Das wussten wir aber alle. Nee, das war auch okay. Das war eine ganz klare Aufgabenteilung. Effe ist auch zum Schiri gegangen, hat den ein bisschen provoziert oder den Gegner und so weiter und so fort, wenn es nicht lief. Also natürlich gibt es sowas, klar. Gibt es Absprachen auch.
Wenn du das jetzt gerade sagst, wer war so dein unangenehmster Gegenspieler? Vielleicht sowohl, was das Sympathie- und Fairness-Level angeht, als auch dein bester Gegenspieler, wo du gesagt hast, boah, der hat mich immer stehen lassen.
Ganz einfach, Rudi Völler. Rudi hat nie aufgegeben. Sensationell. Rudi war ein Kampfschwein, wirklich.
Hätte ich nicht gedacht.
Doch, Rudi war mit Abstand der interessanteste und schwierigste zu bespielen. Ich habe gegen Bashiru Salou, habe ich zum Beispiel nie Land gesehen, ne? Aber er,
der alte Duisburger.
Der hat sich mal nach links gedreht. Ich dachte, ey, der muss sich doch nach rechts drehen. Wieso dreht er sich nach links? Und ja, ich stand immer da auf verlorenen Posten. Also, aber gegen Rudi habe ich viel öfter gespielt und gegen Rudi war es echt eine Herausforderung. Der hat alles gemacht. Ähnlich auch Ulf Kirsten übrigens. Ulf, der Schwatte, wie wir ihn nennen. Ulfa noch ekliger als Rudi. Rudi hat es versucht, technisch zu machen und Ulf mit allen möglichen Tricks, die es gibt, auch beschimpfen. Er hat nur gemotzt und so weiter, getreten, gehalten. Ja.
Jetzt Jugendtrainer bei Leverkusen, ne?
Ja.
Aber das wohl weitergibt, wahrscheinlich, ne? Das sind so die
ich hoffe nicht.
Entscheidende Situation, entscheide die Spiele. Kneifer in die Hose oder so, gab es da mal Kandidaten? Irgendwelche Italiener?
Nee, aber ich könnte, Toni Polzer kennst du auch noch, ne?
Ja.
Toni. Ah, Thomas. Ah, hey. Ah. Hey, schön hier in München, schönes Wetter. Er tritt auf den Fuß, bupp, kommt der Ball, hält er den hin, drin ist er. Toni hatte ich so lange belabert, der konnte ja noch weniger laufen als ich, was schon eine Auszeichnung war, ne? Aber der hat dich so lange bequatscht und vollgelabert, wirklich, ne? Bis du irgendwann nicht mehr aufgepasst hast. Ne? Und dann hat er irgendwie mit dem Fuß hingehalten. Okay, hast nie aufgepasst, mein Junge. Okay.
sagt er das nach dem Tor dann wirklich zu dir?
Ja, klar.
Ja.
Geil. Schluss. Und eingangs hast du gesagt, die beste Kabinenrede von Hoeneß.
Ja, die krasseste, geschwärmt. Also negativ jetzt. Ne? Also die beste war immer, wenn er reinkam, so, heute gewinnt ihr. Doppelte Prämie, ja. Ganz einfach. So. Das war die positive. Die krasseste war, warte mal, Champions League, glaube ich, oder damals hieß es ja noch Europapokal, der Landesmeister gegen Kiew. Schön kalt in München, altes Olympiastadion, 15.000 im Stadion, -2 gefühlt.
Ja.
Wir führten mit Glück 1-0, aber Kiew ist irgendwie 28 Mal auf unser Tor zugelaufen. Mhm. So. Und Uli kommt rein. Was spielt ihr denn hier für ein Mist? Wir gucken Millionen von Zuschauern zu, das können wir uns nicht bieten lassen. So, ich, blöd wie ich bin, gehe auf Toilette an ihm vorbei und sage, und du übrigens, ne? zufällig, ne? Du läufst rum wie mein Großvater. So, ich zurück, hab gedacht, pass auf. So ein Becher mit Mineralien hier, Mineral.
Ja.
Zeugs da gab.
ISO.
Ja.
ISO Light von Aldi.
Nee, es hieß ISO Star, glaube ich.
Ja. Kennst du das noch? Ja, das Blaue, ja, in den blauen, ja, Flaschen. Hm?
Ey, ich sage, du kannst mich jetzt, ich sag's nicht, am A?
Hm? Doch, kannst du sagen.
Ja. Hab den Becher in seine Richtung geschmissen. Leider nicht getroffen. Also vorbei.
Mutig aber, Uli Hoeneß.
Ja, und dann ist er in die Kabine der Physios gegangen, weil er merkte, oh.
Aber das macht es doch aus. Viele starke Charaktere da in, ja, der Kabine, die sich gegenseitig was zu sagen haben. Perfekt.
Das Gute danach war einfach, mit ihm konntest du dann, er war nicht nachtragend. Am nächsten Tag hast du das ausdiskutiert, ganz in Ruhe. Und er gesagt, ich habe das so gesehen und du hast es so gesehen. Und dann sagt er, okay, ich habe recht oder du hast recht. Aber ne, das war immer sehr fair und er war nie nachtragend. Und das schätze ich an ihm.
Das muss ich echt sagen. Das Gespräch lief natürlich einfacher, weil ihr das Ding auch gewonnen habt, 1-0. Und im Finale dann gestanden seid. Ne?
Das weiß ich gar nicht. Haben wir 1-0 gewonnen?
Also das Hinspiel 3-3 in Kiew, wo Effenberg ja 2 so eine Freischüsse reingezimmert hat. Und das Rückspiel Basler 1-0. Und das habt ihr, glaube ich, bis zur 90. durchgehalten. Und dann ging es nach Barcelona mit Manchester.
Ja, du Klugscheißer.
Klassischer Bones.
Bones kennt die Spiele von ihm besser als er selbst.
Fußball versuchen, ganz normale Menschen zu sein, dass im Sport in den letzten Jahren sich gezeigt hat, dass eine Zigarette, 5 oder 6 am Tag oder hin und wieder ein Whisky oder ein Jägermeister nicht schädlich ist. Und ich persönlich kann von mir sagen, dass ich hin und wieder alkoholische Getränke sehr gerne zu mir nehme. Wir trinken, wir rauchen, wir versuchen soweit ganz normal zu sein.
Kann man das bestätigen?
Ja, ohne was irgendwie zu verraten oder irgendjemand. Natürlich gibt es viele Fußballer, die auch rauchen ab und zu. Ja, ganz klar. Also die kenne ich auch. Das Schlimme ist, die konnten noch länger und viel besser laufen als ich, was ich mal gehasst habe, weil ich nie geraucht habe. aber das mit dem, ja, aber sonst heutzutage bei dem Tempo, was wir jetzt sehen am Fußball, nochmal, ist es fast nicht möglich. Also du kannst natürlich mal am Wochenende feiern, wenn du eine Woche frei hast, vielleicht auch mal ein paar Bier trinken, aber danach, also bei mir, ich habe es gemerkt, je älter ich wurde, ging das überhaupt nicht
mehr. Thomas, ich weiß, du verfolgst es auch. Guckst du eigentlich Game of Bones?
Game of was?
Game of Bones. Game of Bones. Aktuelle Transfergerüchte, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Viel wird es nicht sein, Bones. Was ist im Moment Stand? Wir suchen einen Innenverteidiger und einen linken Verteidiger. Kurz und knapp.
Wir hatten ja schon die beiden Innenverteidiger angesprochen. Dehnsfield vom FC Brügge. Und der zweite ist mir gerade tatsächlich entfallen, weil ich hatte heute nur zu tun mit Bahoui und dem Wechsel nach Zürich.
Wo ihm noch hat 400, zu tun alleine.
Wo ihm noch 400.000 Euro vom HSV hinterhergeschmissen wurden, dafür, dass er abhaut. Und Und Dennis, jetzt fällt mir noch ein, ich glaube, vom Betis Sevilla.
Cesar Parcella oder sowas?
Genau, ja. Vom Betis Sevilla, wo ja 8 Millionen Euro Marktwert, die soll Todd wohl auch schon herangetragen haben an Betis. Die möchten aber sofort 12 Millionen haben, weil sie wohl noch an River Plate die Hälfte schulden. Und Brügge hat sich, meinte damals schon, den Ziel könnte man für 7 bis 6 haben. Also ich verstehe nicht, warum Todd mit 8 nach Sevilla geht, wenn man von Brügge an für 7 Millionen haben kann, der jünger ist und die Ajax-Schule genossen hat. Und die Ajax-Schule ist ja für jeden, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, auch ein gutes Stichwort.
Spannende Folge, mal wieder, von Game of Bones.
Was habt ihr denn für eine Prognose? Also ihr seid die Fans oder die
Experten? Ja, also ich, es geht um Europa, glaube ich, die Saison. Also es wird vielleicht eng und knapp. Aber ich denke, mit dem Kader, mit der Vorbereitung können wir schon Platz 7, wenn es gut läuft.
Also Gato ist sehr optimistisch.
Aber jetzt war das jetzt ernst gemeint von dir?
Nee.
Ja, das wäre ja schön. Das wär ja
also,
schön aber.
Also ich sag Platz 13 oder 12 am Ende der Saison, aber zwischenzeitliches Hoch, weil die Stürmer treffen und offensiv sind wir sehr gut und Euphorie riesig. Und dann sieht man für nächste Saison den Angriff auf Europa tatsächlich.
Also 2019 dann ja. Europa, sagt Kai und Bones. Mhm.
Also für mich wird es, glaube ich, eine brutale Übergangssaison, weil Gisdol sehr offensiv kommuniziert, dass er viele Spieler, die jetzt im Kader sind, nicht unbedingt braucht. Holpi, Handler, Sogga und gehen wollen sie nicht, Angebote haben sie nicht. Mhm. Und ich glaube, dann wird im Zweifel abgewartet, bis die Verträge auslaufen und dann nach und nach der Kader halt in die entsprechende Position gebracht, wo Markus Gisdol sich das vorstellt.
Und damit, Thomas, lassen wir dich. Der Regen hat aufgehört.
Hat trotzdem Spaß gemacht mit euch.
Wir stoßen nochmal an.
Sehr viel Spaß, dass du da warst.
Sehr gerne.
Knaller Stories.
Prost.
Also,
Prost.
Prost.